man rutscht in das alte Erleben rein.
Flashbacks,
ja. Genau, wie ein Film. Oder hat aber auch sozusagen einschießendes Wiedererleben, also bestimmte Körperschmerzen, die vielleicht diese frühen traumatischen Erfahrungen repräsentieren, oder nur bestimmte Bilder oder Gerüche oder auch Gedanken. Dann muss es ein spezielles Vermeidungsverhalten sein, das sich auf die traumatischen Ereignisse bezieht. Und der dritte Bereich, das ist die Übererregung. Das heißt eigentlich, dass man ständig in so einer Art Alarmbereitschaft ist. Und das muss sozusagen vorliegen, damit man überhaupt von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen kann.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. Und wir sprechen in dieser Folge über ein Thema, das oft unsichtbar bleibt und trotzdem das Leben vieler Menschen tiefgreifend beeinflusst. Trauma und posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. Ein Trauma kann plötzlich kommen durch Unfälle, Krieg, Gewalt, Naturkatastrophen oder auch durch langanhaltende seelische Belastung. Und während die körperlichen Wunden vielleicht irgendwann heilen, bleiben die seelischen oft länger bestehen. Die Symptome, die können ganz unterschiedlich sein und besprechen wir in dieser Folge mit Dr. Andrea Möllering. Sie ist Chefärztin der Klinik für psychotherapeutische und psychosomatische Medizin am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Wir erklären unter anderem, wie man merkt, dass man Hilfe braucht, aber vor allem auch, welche Wege es gibt, um im Leben wieder sozusagen klarzukommen. Hallo Frau Dr. Möllering.
Danke für die Einladung.
Das ist ein Thema bei posttraumatischer Belastungsstörung und Trauma-Bewältigung, wo ich so ein bisschen unsicher bin, ob wir jetzt Menschen ansprechen, die sich vollkommen bewusst sind, dass sie ein Trauma oder eine Belastungsstörung haben oder vielleicht noch so ein bisschen vage sind. Also habe ich da was irgendwie behandelt werden könnte? Was ist so Ihre Erfahrung, Ihr Gefühl dabei?
Ich würde sagen, ich erlebe beides. Das heißt, ich erlebe zum einen Menschen, die sehr klar wissen, es gab ein Ereignis oder mehrere Ereignisse und ich stecke in dem Erleben fest und weiß aber nicht genau, wie komme ich da raus oder ist das normal, muss ich irgendetwas machen? Und ich erlebe auch Menschen, die das noch gar nicht wissen. Also die kommen mit anderen Symptomen, mit anderen Problemen und von außen bekommt man vielleicht sogar schneller mit, die stecken doch in altem Erleben, aber es ist ihnen noch gar nicht bewusst.
Okay, also es ist schon auch dieses Gefühl von wegen, ich weiß nicht so richtig, was mit mir los ist dann manchmal?
Ja, sehr oft. Oder Es kommen Symptome, zum Beispiel körperliche Symptome, die im Vordergrund stehen. Man sucht dann eher Ärzte, somatische Ärzte, also Körpermedizinerinnen auf und kommt da aber nicht wirklich weiter. Oder man hat Symptome von Depressionen, Angststörungen, Zwänge und kommt aber auch da nicht weiter mit den Behandlungsmöglichkeiten, die man vielleicht bisher hatte.
Okay, fangen wir mal noch mal vorne an, wenn wir von der Definition sprechen. Also wie unterscheidet sich beispielsweise die posttraumatische Belastungsstörung mit einer Traumabewältigung oder von einer Traumabewältigung?
Ja, das ist schon von der Definition her ist Trauma gar nicht klar definiert. Das heißt, man glaubt immer, man spricht über das Gleiche, aber es ist schon unterschiedlich. Viele Menschen meinen mit Trauma aus meiner Erfahrung eigentlich sozusagen schon Folgen von traumatischen Erfahrungen. Das heißt, Probleme, die sich daraus ergeben. Und andere Menschen sprechen aber erst einmal nur von der traumatischen Erfahrung. Und posttraumatische Belastungsstörung ist ein Begriff aus der Medizin, der ist sehr klar definiert. Da muss man sagen, es ist ein bestimmtes traumatisches Ereignis oder es sind bestimmte traumatische Ereignisse gefordert, die nämlich per Definition bedeuten, ein Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Und das ist ja schon eine bestimmte Begrifflichkeit. Das muss also vorhanden sein. Und dann müssen drei verschiedene Symptomkomplexe vorliegen. Nämlich einmal das Wiedererleben, ohne dass man das möchte. Das heißt, man rutscht in das alte Erleben rein.
Flashbacks.
Genau, wie ein Film. Oder hat aber auch sozusagen einschießendes Wiedererleben, also bestimmte Körperschmerzen, die vielleicht diese frühen traumatischen Erfahrungen repräsentieren oder nur bestimmte Bilder oder Gerüche oder auch Gedanken. Dann muss es ein spezielles Vermeidungsverhalten sein, das sich auf die traumatischen Ereignisse bezieht. Also entweder Entweder ganz konkret, man sucht Plätze nicht mehr auf, meidet Menschen, oder aber auch man betäubt sich innerlich, man spaltet die Gefühle ab, man versucht nicht an das Geschehene zu denken. Und der dritte Bereich, das ist die Übererregung. Das heißt eigentlich, dass man ständig in so einer Art Alarmbereitschaft ist. Angespannt, ängstlich, schreckhaft, aber auch manchmal sehr kämpferisch, also reizbar, verstrickt sich dann schnell. Und das muss sozusagen vorliegen, damit man überhaupt von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen kann.
Und in welchem Verhältnis stehen diese beiden Sachen zueinander? Also resultiert aus dem einen das andere, oder?
Ja, also traumatische Ereignisse, wenn wir jetzt diese strengere Definition nehmen, sind halt sehr häufig. Das heißt, ungefähr jeder zweite Mensch erlebt in seinem Leben mindestens so ein traumatisches Erlebnis. Aber nur 15% circa, man kann es gar nicht so ganz genau sagen, dieser Menschen, die so ein Erlebnis haben, entwickeln auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Wobei das wiederum davon auch abhängt, um was für traumatische Erfahrungen handelt es sich.
Also wird aus einem Trauma eine Belastungsstörung? Kann.
Ja, kann, ich würde sagen, kann aus einer traumatischen Situation eine Traumafolgeerkrankung werden.
Okay.
Und da zum Beispiel die, die am klarsten in der Definition ist, die posttraumatische Belastungsstörung.
Okay.
Ja, es können auch nach traumatischen Erfahrungen zum Beispiel andere Erkrankungen resultieren, zum Beispiel Suchterkrankungen, Depressionen, Ängste, körperliche Symptome, die man sich nicht ausreichend körperlich erklären kann, die sogenannten somatoformen Störungen, dissoziative Störungen. Das heißt, man spaltet quasi Wahrnehmungsinhalte ab, spürt Körperteile nicht mehr oder hat Gedächtnislücken für bestimmte Situationen. Und Dissoziation kann man sich so vorstellen, dass in einer überwältigenden, vor allem emotional überwältigenden Situation, wie ein Schutzmechanismus, wir bestimmte Wahrnehmungen abspalten. Wir kennen das zum Beispiel, wenn wir in einer ganz besonders stressigen Situation sind, die vielleicht noch bedrohlich ist, dass wir manchmal funktionieren und einfach handeln, ohne die dazugehörigen Gefühle zu haben. Und im Beruf kennen das auch zum Beispiel Rettungskräfte, Notärztinnen. Wenn die an einen Einsatzort kommen und vielleicht ein Kind versorgen müssen und auch medizinische Handlungen machen müssen, die schwierig sind, dann ist es ganz oft so, dass die, ohne dass sie es steuern können, in ein Funktionieren rutschen und sich nicht Gedanken machen, was fühlt jetzt das Kind für einen Schmerz, was denken die Eltern, was fühlen die Eltern, weil in dem Moment wären sie in ihren Handlungen vielleicht begrenzter oder auch blockierter. Und das ist aber nichts Krankhaftes, sondern das ist ein Schutzmechanismus, um die Situation gut zu überstehen. Und bei Rettungskräften ist es so, in der Regel nach dem Ereignis rutscht es quasi, kommen die Gefühle wieder rein. Also in den meisten Fällen werden sie darüber nicht krank. Aber wir wissen, wenn zum Beispiel, nehmen wir einen Notarzt, eine Notärztin, die in ihrem Leben viele schreckliche Situationen bewältigt hat und dann vielleicht zu Hause in eine Notfallsituation kommt und ihren Notfallkoffer nicht hat, nicht das medizinische Equipment dabei hat und plötzlich einen Angehörigen nicht retten kann. Und aber klar ist, vielleicht mit den nötigen Materialien, vielleicht 3 Tage vorher in einer ähnlichen Situation hätten sie wirksam sein können, dann kann diese Situation tatsächlich auch traumatisierend wirken, wobei es viele ähnliche Situationen gegeben hat, wo das nicht so war.
Ja. Okay, das war jetzt ein Beispiel für Trauma, Verkehrsunfälle im Allgemeinen wahrscheinlich, wenn ich was Schreckliches gesehen habe. Können Sie noch mehr Beispiele aufzählen, was so ein Trauma auslöst?
Ja, also es gibt einmal die traumatischen Erfahrungen, die halt nicht direkt durch Menschen verursacht sind. Das sind zum Beispiel Unfälle, auf die jetzt nicht gezielt durch Menschen hervorgerufen werden, oder Naturkatastrophen, die wir ja auch an vielen Stellen haben. Und dann gibt es die Ereignisse, die durch Menschen verursacht werden. Das kann reichen von vielleicht ganz gezielten Kriegserfahrungen, Foltererfahrungen, aber auch ganz klassisch die ganzen Gewalterfahrungen, die wir kennen, dass Menschen körperlich oder sexuell gewalttätig gegenüber anderen sind, aber auch auf der emotionalen Ebene. Das heißt, wir erleben das nicht selten, dass gerade heute Erwachsene berichten, wie sehr sie unter zum Beispiel schwerem Mobbing in Kindheit und Jugend gelitten haben und dann oft über einen langen Zeitraum und vielleicht ohne die Möglichkeit, eine Idee zu entwickeln, dass sie da irgendwann wieder rauskommen können.
Und dann macht sich das bei mir wie bemerkbar?
Das traumatische Ereignis ist das Ereignis. Und das kann sozusagen zu Traumafolgen führen. Okay. Und die können in der Akutsituation, nehmen wir mal an, das traumatische Ereignis war gerade erst, dann hat man die Akutsituation, dann hat man in der Regel vor allem so Symptome, wie die Menschen sind aufgebracht, sind schreckhaft, können nicht klar denken. Das sind erst einmal akute Belastungssymptome. Und da ist es so, dass die häufig sich relativ rasch auch wieder einpendeln können. Und dass wir wissen, ganz wichtig ist, dass diese Menschen sozial gut unterstützt werden. Und dass das auch der wichtigste Schutzfaktor quasi ist nach solchen Ereignissen. Und dann kann daraus aber eine überdauernde Symptomatik sich ergeben. Und eine Form ist halt die posttraumatische Belastungsstörung. Andere Formen können wirklich auch Depressionen sein, Ängste sein. Nehmen wir mal das Beispiel, früher hat man ja, wenn Frauen ihre Kinder verloren haben, da gab es ja nicht viel Bewusstsein, auch in den Krankenhäusern. Es war dann ja oftmals sowas, naja, sie sind jung, sie können wieder Kinder bekommen. Und die Betroffenen steckten manchmal sogar in so einer Art Betäubung. Das heißt, sie haben dann, waren wie erstarrt und haben gar nicht mitbekommen, was da mit ihnen wirklich los ist. Und da wissen wir heute, dass das zum Beispiel dann, dass sich Depressionen entwickeln konnten, die aber traumabedingt waren. Das heißt, da haben dann auch nicht die Medikamente geholfen, sondern es wäre wichtig gewesen, diese Situationen zu bearbeiten. Und die Betroffenen wussten aber oft auch nicht, dass sie eigentlich in einem alten Traumaerleben feststecken und haben vielleicht dann auch gedacht, ja, ich empfinde ja gar keine Gefühle, vielleicht wäre ich gar keine gute Mutter gewesen. Und dann entwickeln sich eher Erkrankungen, die man gar nicht so direkt als Trauma Folgeerkrankung vielleicht erkennt, die aber sehr eng mit diesen ursprünglichen Erfahrungen zusammenhängen.
Und von Symptomen hatten Sie ja eingangs auch schon gesprochen, dass man beispielsweise von Flashbacks und sowas redet, die dann ein Indiz dafür sein können, ne?
Ja, und Flashbacks, wer das mal erlebt hat, weiß, was eigentlich ein Flashback ist. Ein Flashback ist nämlich keine wirkliche Erinnerung. Bei einer Erinnerung wissen wir, wir sind im Hier und Jetzt und sehen quasi in die Vergangenheit und wissen, dass wir in die Vergangenheit sehen und auf die Vergangenheit zurückgreifen. Bei einem Flashback sind wir in der Vergangenheit. Und ich glaube, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen tatsächlich ein persönliches Beispiel auch schildern, wo man das so merken kann. Ich hatte mal in meiner Wohnung einen Schwelbrand und bin wirklich in letzter Sekunde wach geworden, habe meinen Hund geschnappt, bin raus und war froh, dass alles dann doch noch glimpflich abgelaufen ist. Und habe ein halbes Jahr später meine Nachtspeicheröfen angestellt. Da war Winter und werd in der Nacht wach. Und es war der ganze Raum wieder verraucht. Ich habe wieder nichts gesehen, habe alles im Mund gehabt, habe es geschmeckt, den Rauch, und habe meinen Hund geschnappt und bin wieder rausgerannt. Und in dem Moment hätte sich mir jemand in den Weg gestellt. Ich hätte ihn zur Seite gestoßen, weil ich jetzt gerade mich, aber auch den Hund retten wollte. Ich habe den Hund rausgebracht, bin dann wieder in die Wohnung und es war kein Rauch mehr da. Es war nichts mehr da. Ich habe ihn aber noch geschmeckt. Mhm. Und dann habe ich andere gefragt, riecht ihr, schmeckt ihr das? Und manche haben gesagt, ja, so ein ganz klein bisschen. Aber eigentlich war es für die anderen nicht wirklich merkbar. Und meine Erklärung war, dass durch diesen Schwelbrand Rußpartikel in den Nachtspeicherplatten sich abgelegt hatten. Und durch das erstmalige Erwärmen quasi ein leichter Rußgeruch in der Luft war. Und mein Gehirn, meine Alarmanlage für Rußpartikel, die war so scharf gestellt, dass in dem Moment ich in das alte Erleben gerutscht bin. Und dann hängt man auch wirklich in dem alten Erleben fest. Das heißt, ich habe das wieder gesehen, ich habe es geschmeckt, genau so wie es war. Und in dem Moment können wir dann nur mit Kampfflucht oder, wenn gar nichts mehr geht, erstarren reagieren. Und so habe ich mich auch verhalten. Jetzt konnte ich mir das erklären. Ich konnte verstehen für mich, okay, das ist jetzt nicht mehr so, und ich bin da reingerutscht und konnte von daher meinem Gehirn helfen, das, was ich da vorher erlebt habe, vielleicht nochmal anders zu verarbeiten und einzuordnen. Ich habe trotzdem eine Woche bei offenem Fenster geschlafen, weil ich so dachte, man weiß ja nie. Und heute ist es so, wenn ich irgendwo einen bestimmten Rußgeruch rieche und ich rieche schlecht, ich habe einen schlechten Geruchssinn, dann bin ich sofort alarmiert. Und das ist das Besondere bei Trauma, dass quasi unsere Alarmanlage so scharf gestellt wird, dass sie auf kleine Hinweisreize so reagiert, als wäre wieder die Situation vorhanden. Und das ist ein Flashback dann. Ein Flashback ist jetzt noch keine Krankheit, sondern man rutscht quasi in das alte Erleben rein. Nur wenn man sich jetzt vorstellt, es sind Erfahrungen. Nehmen wir mal eine sexualisierte Gewalterfahrung in der Kindheit. Und das ist vielleicht im Körper gespeichert, also ein bestimmter Schmerz im Unterleib. Und dieser Mensch weiß das nicht oder hat es anders abgespeichert. Und dann kommt vielleicht eine Situation, wo dieser Schmerz wieder da ist. Dieser Mensch, diese Frau, aber auch vielleicht ein Mann, geht dann zu einem Arzt, Ärztin, und dann wird geguckt, nach dem Schmerz gesucht, dann wird die erste Bauchspiegelung gemacht, die zweite, und man kommt vielleicht gar nicht auf die Idee, dass es ein Körperflashback sein könnte.
Aber das kann ja durch viele Bereiche dann sein. Also wenn wir jetzt einen schlimmen Autounfall nehmen, in solchen Situationen kann ich ja immer wieder, also das ist ja fast Alltag, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass man einem ein Auto entgegenkommt, dass man irgendwie jetzt im Herbst oder Winter eine Situation mit Licht hat, wo man sich direkt wieder zurückversetzt fühlt.
Ganz genau. Und viele Menschen fangen dann auch an zu vermeiden. Weil sie dann unter Umständen in das alte Erleben rutschen und sich dann erneut nicht mehr handlungsfähig fühlen und das Gehirn sofort Gefahr signalisiert. Und wenn es wirklich jetzt wieder eine Unfallsituation wäre, würden wir ja auch nicht weiterfahren in dem Moment. Wenn aber das Gehirn einem doch ein bisschen vorgaukelt, hier ist wieder eine ganz schlimme Gefahrensituation, dann führt dieses Vermeideverhalten dazu, dass sich diese Erfahrung im Gehirn immer mehr festsetzt und dass wir sozusagen in unserem Alltag immer eingeschränkter werden.
Okay. Ich nehme das bei mir wahr, ich hatte mal als Beifahrer einen Autounfall bei schlechtem Wetter und wir haben nicht mehr passend bremsen können und sind dem anderen hinten drauf gefahren. Und das habe ich jetzt immer noch, wenn es diese dunkle Jahreszeit ist, dass ich immer beim Fahren denke, hoffentlich können wir passend bremsen. Und dass ich ich will nicht sagen sehr unsicherer, aber ich merke das schon unterbewusst, ich fühle mich unwohl gerade am Steuer. Ich meine, es reicht nicht mehr passend zu bremsen bei jeglichen Situationen. Und meine Frau schon mal sagt, mein Gott, das ist noch alles in Ordnung. Sag ich, aber ich habe so ein inneres, also nicht Angespanntheit, ich kann die Symptome schwer beschreiben, aber so ein Druck, enge Gefühl, so, ja.
Ja, und es ist ganz spannend, wenn Sie sagen, wir konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen als Beifahrer, weil als Beifahrer kann man ja nicht bremsen.
Nee, aber es war so, man war so, es muss anhalten, aber es ging nicht und dann, ich spüre es auch immer noch, wie es sich angefühlt hat.
Genau, und das ist dieses absolute Gefühl von Hilflosigkeit. Aha. Und das charakterisiert traumatische Situationen, dass man quasi in einer Hilflosigkeit gefangen ist und dann auch versucht, Kontrolle zu bekommen. Mhm. Und wenn Sie jetzt in einer Situation sind, wir sind ja beim Autofahren, wir können zwar handeln, wir sind aber tatsächlich doch auch oft hilflos, weil wir ja gar nicht die Reaktion des Gegenübers beeinflussen können. Und wenn dann bestimmte andere Faktoren, wie zum Beispiel eine bestimmte Witterung hinzukommen, dann ist unsere Alarmanlage wirklich schärfer gestellt, als vielleicht bei der Beifahrerin oder dem Beifahrer, die diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Würden Sie jetzt schon sagen, dass es dann auch eine Art Trauma war, die ich erlebt habe, wenn ich das jetzt so viele Jahre noch mit mir rumtrage?
Ich würde sagen, wenn man die Situation nimmt, Situation kürzerer oder längerer Dauer, außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde, schon, wenn man irgendwo drauf zufährt, nicht bremsen kann und ja auch nicht weiß, wie geht es aus, ist es erstmal eine potenziell traumatische Situation, die sogar diesen Kriterien entsprechen würde. Und es ist aber nicht unbedingt eine Traumafolgeerkrankung dann, sondern es ist sozusagen diese Situation eingebrannt ein Stück weit. Und man kann schon ein Stück weit vielleicht auch gucken, wie kann ich damit einen Umgang finden. Was schon eine Rolle spielt, es gibt so etwas, zum Beispiel Schleudertrauma auf der Autobahn. Jemand fährt in ein Stauende, kommt gerade noch hinter einem LKW zum Stehen. Und ein Auto ein LKW kommt von hinten, touchiert das eigene Auto nur. Man hat nur ein Schleudertrauma, es ist gar nicht viel passiert und die Menschen entwickeln aber ganz ausgeprägte Symptome. Da würde man ja sagen, gut, die Situation, man steht da und man wird nur touchiert, ist vielleicht gar nicht greifbar nach diesen Kriterien eine traumatische Erfahrung. Wenn ich Ihnen jetzt aber sage, 3 Tage vorher haben Sie gehört, A2, LKW fährt ungebremst ins Stauende, ganze Familie kommt im Auto um und Sie sitzen da in Ihrem Auto, haben Ihre beiden Kinder hinten angeschnallt und sehen quasi, wie der LKW auf Ihr Autoheck fährt. In dem Moment kann es sein, dass durch diese Gesamtsituation Ihr Gehirn eigentlich schon in dem Worst-Case-Szenario gefangen ist. Und dann natürlich auch das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung entstehen kann, auch wenn man es per Definition nicht so nennen darf, weil das Traumakriterium nicht erfüllt ist. Mhm. Es ist aber trotzdem sozusagen eine Traumafolgeerkrankung in dem Moment und sollte so auch behandelt werden. Man darf es aber nicht PTBS im medizinischen Sinne nennen.
Jetzt sind wir ja auch schon viel da drin, von wegen selbst herauszufinden oder eine Art, gibt es überhaupt so eine Art Test, um herauszufinden, habe ich da was, was behandelt werden muss?
Ja, es gibt viele Checklisten.
Okay, ja. Gibt es da irgendwie so zwei, drei Punkte, die man sich selbst auch stellen kann, oder?
Ja, es ist schon diese Frage, erlebe ich das, dass ich in ein Erleben rutsche, dass sich mir aufdrängt, ohne dass ich etwas machen kann, dass sich vielleicht wie ein Film immer wieder abspielt? Vermeide ich mit bestimmten Erfahrungen gekoppelte Situationen und bin ich auf eine ungewöhnliche Art und Weise schreckhaft, insbesondere nach bestimmten Erfahrungen? Das sind so Kriterien, die eigentlich all diese Checklisten abrufen. Und was auch ganz spannend schon ist, manche Menschen, die sehr viele traumatische Erfahrungen haben, die aber vielleicht eine hohe psychische Widerstandskraft haben und darüber nicht krank geworden sind, wenn man die vielleicht nach einem akuten Ereignis, wo sie eine Problematik entwickelt haben, fragt, hatten sie schon mal traumatische Erfahrungen? Dann sagen die oft, nein, eigentlich nicht. Und wenn man sie dann bestimmte Traumaerfahrungen abfragt, so, ja, das hatte ich. Es wird aber deutlich, dass diese Ereignisse keine Erkrankung mit sich gebracht haben. Und dafür gibt es auch Fragebögen, wo man so ein Stück nochmal genauer auch fragt, weil zum Beispiel gerade in der Kindheit schwer traumatisierte, durch Gewalt traumatisierte Menschen sagen gar nicht so selten, wenn man sie fragt, ich hatte eine schöne Kindheit oder ich hatte eine normale Kindheit. Und wenn man dann nicht weiter fragt, sondern vielleicht seinen Begriff von Normalität oder von schön darauf anwendet, dann kann es sein, dass man unter Umständen nicht mitbekommt, dass diese normale Kindheit für die Betroffenen normal war, aber in keinem Fall mit den eigenen Maßstäben als normal zu bezeichnen ist.
Und was bedeutet das dann für die Menschen im Alltag? Also wie macht sich das dann bemerkbar, wenn sie eigentlich, so habe ich das jetzt herausgehört, eigentlich eine Traumaerfahrung hatten, die eine Folgeerkrankung mit sich brachte, aber sie es selbst nicht wahrnehmen? Was bedeutet das dann für die? Also
ja, es gibt eine auch umschriebene Problematik, die heißt komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und die gibt es im Moment noch nicht in dem Klassifikationsschema, nachdem wir Medizinerinnen Krankheiten klassifizieren. Die wird es aber in dem nächsten Klassifikationsschema geben. Das ist schon verabschiedet, das gilt schon. Es muss gerade nur für Deutschland noch übersetzt und angepasst werden. Und die komplexe posttraumatische Belastungsstörung findet man sehr häufig, zum Beispiel, wenn in Kindheit und Jugend sich wiederholende, vielleicht Gewalterfahrungen, körperliche Gewalt, aber auch schwere psychische Gewalt und oder auch sexualisierte Gewalt vorgeherrscht hat, dass dann Menschen später auch das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung haben, aber eigentlich andere Probleme auf dem Vordergrund stehen, nämlich Störungen mit den eigenen Affekten umzugehen, also oftmals mit Ängsten nicht umgehen können, mit Emotionalität nicht umgehen können, eine bestimmte Störung des Selbsterlebens haben, ganz oft so irrationale, also unbegründete Schuld- und Schamgefühle haben, sich selber als wertlos erleben, nutzlos erleben, an allem schuld zu sein und gleichzeitig in Beziehungen ganz viele Schwierigkeiten haben. Und das sind dann oft Betroffene, die kommen gar nicht mit dem Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung zur Behandlung, sondern vielleicht, weil sie sich ständig am Arbeitsplatz anlegen, mit Kolleginnen, mit Vorgesetzten, selber ihre Emotionen nicht gut regulieren können, körperliche Symptome haben, weil sie vielleicht immer angespannt sind, immer Schmerzsymptome haben, schon Medikamente bekommen, die nicht wirklich helfen. Und das ist dann der Auslöser, um überhaupt in die Behandlung zu gehen.
Mhm. Haben wir die Symptome jetzt alle so durch, auf was man achten sollte?
Ich glaube, wir
also,
haben...
Also weil Sie jetzt gerade Behandlung gesagt haben, deswegen überlege ich, ob wir jetzt schon zur Behandlung übergehen oder ob wir noch irgendwas, also Ursachen, Gründe oder Symptome, ob wir da noch was...
Ich möchte es vielleicht einmal so sagen, also traumatische Erfahrungen stellen einen so großen Stressfaktor für uns dar, dass wir eigentlich nur mit Kampf, Flucht oder Erstarren reagieren können. Und Vielleicht können sich jetzt auch Zuhörende nochmal an diesen drei Mustern orientieren. Also Kampfreaktion, da stellt der Körper alles bereit, damit wir kämpfen können. Muskeln spannen sich an, Herz schlägt schneller, wir schwitzen. Und das kann natürlich auch zu entsprechenden Symptomen führen. Das heißt, dass wir körperliche Schmerzen bekommen und die sind dann auch da. Die sind vielleicht sogar durch ganz klar durch die Muskelverspannung, die manche durch ihr ganzes Leben tragen, da. Herzrasen, Herzbeschwerden. Aber dieses Kämpfen kann auch so aussehen, dass man quasi ständig gegen sich oder andere kämpft. Zum Beispiel Selbstverletzungen sind gar nicht selten in diesem Zusammenhang. Und es ist manchmal so, als ob Betroffene in solchen Zuständen ihren Körper selber angreifen, weil sie quasi in so einem Kampfmodus sind. Ja, und Flucht, wenn man sich das vorstellt, das sind oft das, was wir besprochen haben, Angstsymptome, depressive Symptome, aber vielleicht auch die Flucht wirklich in Süchte, und zwar nicht nur stoffgebundene Süchte, sondern auch vielleicht Glücksspiel, andere Möglichkeiten, wo man auch nicht sofort darauf kommt, dass das damit zusammenhängt. Und Erstarrung, das ist das, was wir sehr häufig dissoziativ nennen. Das heißt, Betroffene sagen, ich spüre meinen Körper gar nicht. Ich kann gar keine Beziehung erleben. Ich kann Nähe nicht zulassen. Ich kann Körperlichkeit nicht leben. Oder ich habe in meinem Leben ganz viele Aussetzer. Ich weiß gar nicht, wie ich von A nach B gekommen bin. Das sind häufig dann nochmal andere Symptome, die aber auch mit traumatischen Erfahrungen zusammenhängen können. Und das können, glaube ich, Betroffene für sich nochmal versuchen, so einzuordnen. Und dann wird es noch schwieriger, wenn man Kampf, Flucht und Erstarrung in einem hat. Das heißt, man kämpft vielleicht, streitet viel, immer in der Überzeugung, ich bin jetzt im Recht, ist aber führt eigentlich die Kämpfe der Vergangenheit, hat dann vielleicht so einen Fluchtmechanismus mit hohen, schnellen Schuldgefühlen, nimmt sich das wieder übel und bekämpft sich eigentlich innerlich permanent und hat keinen wirklich liebevollen Zugang zu sich, aber auch keinen Blick von einer Metaebene, also dass man von außen mal auf sich schaut, was mache ich denn da und wie kann ich anders mit mir umgehen? Vielleicht ohne die einzelnen Symptome nochmal aufführen zu müssen.
Ich habe auf jeden Fall ja rausgehört, dass ja es ganz unterschiedliche Ursachen, Auslöser als auch Effekte dann hat. Also es ist ja ganz, ganz unterschiedlich, wie sich das bei jedem Einzelnen dann genau zeigt.
Ne? Ja.
Erschwert sowas dann die, Sie haben es schon angesprochen, Therapie und Herangehensweise? Also die ist ja unglaublich individuell dann ja wahrscheinlich.
Ja.
Oder gibt es da so ein Schema F, wir fangen erstmal an, was hat denn irgendwas ausgelöst und arbeiten uns dann?
Ja, ich glaube, es ist natürlich schon so, gerade wenn wir sagen, jeder zweite Mensch erlebt traumatische Erfahrungen, dann würde man ja nicht sagen, jeder zweite Mensch braucht Traumatherapie in seinem Leben. Und sondern es ist schon wichtig zu gucken, welche Auswirkungen haben diese Erfahrungen heute und mit welchem Zugang kann ich hilfreich sein? Also nehmen wir zum Beispiel mal Menschen, die vielleicht schon sehr früh in ihrer Kindheit viele schwierige Erfahrungen gemacht haben, sehr früh eine Suchterkrankung entwickelt haben. Dann würde man sagen, die Traumatherapie ist erst einmal das Herstellen der Suchtmittelfreiheit. Es bringt nichts, wenn man versucht, sozusagen dann an alte traumatische Erfahrungen zu kommen, weil die immer wieder die Stressachse im Gehirn aktivieren. Und wenn diese Menschen bisher nur auf Suchtmittel zurückgreifen können, dann kommt man einfach nicht weiter. Was aber zum Beispiel hilft, das ist etwas, was ich häufig sage, vielleicht zuletzt junger Mann bei uns in der Behandlung, der in der Behandlung an seine Verletzung und damit an seine Gefühle kommt, hat extrem viel Ausgrenzung, Mobbing erlebt aus verschiedenen Gründen, die er gar nicht verantwortet hat und hat plötzlich in der Behandlung gemerkt, er kriegt einen unglaublichen Suchtdruck, alleine wenn er mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, weil da so viele Menschen wieder sind. Und dann wurde deutlich, dieser Mensch hat mit 14, als er völlig abhängig war und ausgeliefert war, hat er das erste Mal getrunken, massiv getrunken und darüber die Erfahrung gemacht, es geht mir etwas besser. Und da war natürlich klar, es ist wichtig, solange er trinkt, kommen wir nicht weiter. Er hat es zum Glück, hat die Abstinenz geschafft, aber der Druck war sehr stark. Und da kann man mit diesem Bild arbeiten, wie ist es denn mit dem 14-Jährigen? Also was braucht der 14-Jährige heute, der vielleicht in ihm noch so verloren ist? Also dieses Modell, wie gehe ich mit verletzten Seiten in mir um? Und wie kann ich als heute Erwachsener verstehen, dass diese Gefühle nachvollziehbar sind, dass sie einen Grund haben. Aber wie kann ich heute auch erwachsen damit umgehen? Und ich würde sagen, einem 14-Jährigen gibt man keinen Alkohol, wenn er in einer Not ist. Und das verstehen Betroffene oft. Das löst dann nicht, das Gehirn hat gelernt, mit 14, er hat massiv getrunken. Das Gehirn hat gelernt, Alkohol ist der beste Therapeut. Und da ist Therapie erstmal sehr, sehr schwer dagegen zu setzen, auch auf einer hirnphysiologischen Ebene. Aber dieses Verständnis, es geht um mich, um die Entwicklung von Mitgefühl, das ist etwas grundsätzlich Wichtiges. Mhm. Und wenn man aber eine traumatische Folgeerkrankung hat, die vielleicht auf einem umschriebenen Ereignis beruht, dann sind Menschen in der Regel schon stabil diesbezüglich. Das heißt, sie haben in der Regel schon in sich gut etwas abgespeichert. Da muss man diese Vorarbeit in der Form in der Regel nicht leisten. Und dann kann man ziemlich schnell, es gibt so bestimmte Methoden, die man anwenden kann, in die traumatische Situation gehen, quasi wie bei einer Operation, dass man sozusagen sich das anguckt oder wie eine Abszessspaltung, man lässt den Eiter ab und dann kann es sozusagen heilen. Und ja, das würde ich sagen, hängt einfach sehr davon ab, welche Form von Traumafolgeerkrankung habe ich. Eine umschriebene Traumafolgeerkrankung, in der Regel vielleicht nach einem einmaligen Ereignis, oder eine komplexere Traumafolgeerkrankung auf dem Boden von vielleicht sehr frühen und oder auch sich wiederholenden oder vielfältigen traumatischen Erfahrungen.
Wer da jetzt betroffen ist und Redebedarf hat, der kann die psychotherapeutische Sprechstunde in Anspruch nehmen. Das ist sozusagen ein erster Kontakt mit dem Psychotherapeuten, um erstmal ja die Ausgangslage zu erörtern und das weitere Vorgehen zu besprechen. Wie kommt der dran? Über die Telefonnummer 116117. Das ist der bundesweite ärztliche Bereitschaftsdienst, der vermittelt das Ganze. Wenn wir jetzt über einen Therapieplatz sprechen, ja, gibt's da gewisse Dinge zu beachten. Vor allem hat die Heimatkrankenkasse da ein paar Tipps für euch. Besprecht ihr am besten persönlich mit der Heimatkrankenkasse, könnt ihr jederzeit anrufen, damit es euch bald auch schnell besser geht. Infos dazu, Telefonnummer etc. findet ihr, wenn ihr oben auf den Link klickt. Gibt es denn bei Ihnen in der Sitzung immer eine Standardfrage, die Sie zu Beginn stellen?
Ich stelle sehr häufig die natürlich Frage, was führt Sie zu mir, erzählen Sie mal. Ich frage aber sehr schnell, was hat Ihnen denn damals geholfen? Das heißt,
also damals in der Situation.
Genau, oder wenn Betroffene sagen, mir geht es so und so schlecht, dann frage ich, wie erklären Sie sich selber das? Und ganz häufig kommt dann schon, ja, ich weiß es eigentlich nicht. Dann frage ich, erzählen Sie mal ein bisschen aus Ihrem Leben. Wie ist Ihre jetzige Lebenssituation? Wie waren die letzten Jahre? Wie sind Sie aufgewachsen? Ich frage aber immer auch sehr schnell, weil es kommen dann oft schon belastende Erfahrungen. Ich frage immer auch, was hat Ihnen denn geholfen? Weil es wichtig ist in dieser, aus meiner Sicht, wenn es um Menschen mit Traumaerfahrung geht, wenn die Menschen zu schnell in die belastenden Erfahrungen rutschen, dann blinkt die Alarmanlage. Und wenn ich aber deutlich mache, es ist auch wichtig, es gibt auch Stärken, es gibt auch Ressourcen, dann ist es ein bisschen im Gleichgewicht und man kann anders im Gespräch oft bleiben.
Das ist ganz schön schlau. Mhm. Ja, ja, okay. Und dann nähert man sich so von außen dann dem Kern? Oder also geht man dann manchmal auch, wahrscheinlich auch situativ bzw. personenabhängig, in die Situation nochmal rein, die irgendwie der Auslöser war?
Ja, wenn ich darf, würde ich gerne erzählen, wie ich es Patientinnen oft, wenn die bei uns neu sind, erkläre, was ist denn der Unterschied so ein Stückchen bei traumaorientierter Therapie im Vergleich zu anderen, ja sehr wirksamen Therapieformen. Und ich erzähle dann immer, nehmen wir mal an, Sie haben eine Situation gehabt, wo Sie, nehmen wir mal an, Sie haben eine Beförderungssituation gehabt, beruflicher, schöner Schritt. Und kurz vor Vertragsunterzeichnung bekommen Sie ganz heftige Kopfschmerzen. Dann würde man ja erst einmal, und Sie können den Vertrag nicht unterschreiben, weil es Ihnen so schlecht geht, dann würde man ja erst einmal sagen, auf jeden Fall sofort zum Arzt, Ärztin, weil das kann eine akute Entzündung sein, eine Hirnblutung, also man muss wirklich nachgucken. Dann gehen Sie dorthin, Vertrag können Sie ja gerade nicht unterschreiben, und der Arzt, die Ärztin machen die wichtigsten Untersuchungen und sagen dann, wir finden nichts. Aber die Schmerzen sind noch da, sind ganz klein bisschen besser, aber immer noch da. Und dann wird vielleicht gesagt, gehen Sie mal zum Therapeuten. dann nehmen wir mal an, Sie kämen dann zu uns, würden da sitzen. Und dann würde ich ja fragen, was führt Sie zu uns? Dann sagen Sie, ja, ich habe so starke Kopfschmerzen, aber man findet nichts. Ich würde fragen oder mich fragen, gibt es eine auslösende Situation? Dann würde ich fragen, war denn irgendetwas gerade in Ihrem Leben? Dann sagen Sie vielleicht, na, nur eine Beförderungssituation, auf die ich mich mein Leben lang schon gefreut habe. Konnte ich jetzt aber noch nicht unterschreiben. Aber das ist ja was Schönes. Ich würde mir aber, wie eine Ärztin jetzt Blutwerte sich ankreuzt, würde schreiben, Auslösesituation, Beförderungssituation, Fragezeichen. Dann frage ich in die kürzere Vergangenheit, gab es, wie waren da die Lebensumstände, gab es Belastung? Ja, so wie immer, aber eigentlich nichts Gravierendes. Dann frage ich immer weiter in die Vergangenheit, wie sind Sie denn aufgewachsen? Ja, eigentlich normal. Dann frage ich, weil ich da nicht weiterkomme, frage ich, schildern Sie mal, wie war denn vielleicht Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter? Klassische Frage. Dann sagen Sie vielleicht, ja, das war gut. Meine Mutter hat immer versucht, dass es mir gut ging, aber sie war selber immer traurig. Das ist wie so ein Laborwert. Dann würde ich sagen, wissen Sie, warum war die denn immer traurig? Ja, die hat, glaube ich, studieren wollen, aber dann ist ihre eigene Mutter früh gestorben und sie musste sich um die jüngeren Geschwister kümmern. Aber sie hat immer alles gemacht, damit es mir gut ging. Aber sie war immer traurig und das hat mich schon belastet. So, aus diesen Angaben könnte ich eine Hypothese machen, warum Sie starke Kopfschmerzen kriegen bei der Vertragsunterzeichnung. Man könnte nämlich mutmaßen, dass Sie einerseits diesen Vertrag aus vollem Herzen machen wollen, aber schon als kleines Kind vielleicht gespürt haben, die Mutter war tief traurig durch vielleicht eine eigene traumatische Erfahrung, weil sie die Mutter sehr früh vielleicht tragisch verloren hat und selber nicht studieren konnte. Und sozusagen in ihrem kindlichen Denken und ihrem kindlichen Fühlen haben sie abgespeichert, ich darf Mama nicht traurig machen. Mhm. Und dieser Beförderungsschritt auf der Erwachsenenebene, wo Sie wissen, die würde sich freuen, mich unterstützen, aber auf der kindlichen Ebene ist es vielleicht so etwas, wenn ich das jetzt mache, mache ich Sie traurig. Okay. Das ist zwar nicht logisch mit dem Erwachsenenblick, aber aus der kindlichen Sicht. Und indem man das bewusst macht, also immer mehr in die Tiefe fragt, können Sie erkennen, ach so, ich habe da einen Konflikt. Ich möchte Mama nicht traurig machen, obwohl ich vielleicht schon 30 Jahre alt bin. Aber das ist ja gar nicht mehr für heute angemessen. Dann können Sie mit diesem Bewusstmachen für sich sagen, okay, ich verstehe, dass ich diese Seite habe, aber ich kann diesen Beförderungsschritt gehen. Bei traumatischen Erfahrungen wäre es so, gleicher Ausgang, Beförderungsschritt, Sie kriegen heftige Kopfschmerzen, Arzt, Ärztin finden nichts. Ich frage, war was? Nein. Wie war die letzte Vergangenheit? Ja, wie immer. Wie sind Sie aufgewachsen? Eigentlich gut. Eigentlich normal vielleicht eher. Dann frage ich, wie war denn das Verhältnis zu Ihrer Mutter? Dann sagen Sie ja, eigentlich normal, obwohl mir fällt gerade ein, wenn ich eine gute Note hatte, dann wurde es ganz schlimm. Und man merkt dann oft schon, im Raum verändert sich das Klima. Wie meinen Sie das denn ganz schlimm? Ja, ich weiß auch nicht, dann wurde ich verprügelt und eingesperrt. Wie verprügelt? Und wenn man jetzt immer tiefer fragt, dann kann es sein, dass die Betroffenen das, was sie gut verdrängt haben, immer mehr reinrutschen. Und plötzlich wird deutlich, das kindliche Erleben war, vielleicht weil die Mutter schwer krank war, psychisch krank war, wenn ich eine gute Note hatte, dann ist mir ganz Schlimmes passiert. Und wenn ich jetzt zu viel frage und zu viel auffühle, dann sagen die Betroffenen vielleicht alles gut und stürmen mir aus dem Gespräch und können nicht diese Lernerfahrung machen. Und da ist es dann wichtig, vorsichtig zu sein, ne? Und zu erklären, okay, ich habe das Gefühl, Sie rutschen gerade in die alte Erfahrung. Lassen Sie uns doch mal gucken, was ist denn heute anders mit diesem Beförderungsschritt? Und befürchtet Ihr Gehirn nicht gerade unter Umständen wieder, ich sag mal, eingesperrt und schwerer Gewalt ausgesetzt zu sein? Und das ist vielleicht so der Unterschied zwischen inneren Konflikten und traumatischen Erfahrungen und Folgen.
Also, es wird auf jeden Fall viel miteinander geredet.
Sehr viel.
Bei der Therapie. Gibt es sonst irgendwelche Hilfsmittel, Medikamente, wahrscheinlich je nach Ausmaß und je nach Grad?
Ja, man würde schon gucken, also es gibt kein Medikament, das eine posttraumatische Belastungsstörung und letztendlich auch Traumafolgeerkrankung ursächlich heilen würde. Aber, und das ist wirklich wichtig, wenn zum Beispiel die Folgen eher eine Depression sind oder eine Angststörung, dann greifen natürlich Medikamente, um überhaupt das Gehirn vielleicht in einen Zustand zu versetzen, entweder für Therapie offener zu sein oder aber auch sich so zu beruhigen, dass Betroffene in ihrem Leben irgendwie auch wieder klarkommen. Und darum ist es nicht so, dass man sagt, entweder Medikamente oder Therapie, sondern man muss abwägen, habe ich eine Problematik, wo Medikamente jetzt gar nicht mehr helfen, sondern vielleicht durch die Nebenwirkungen es eher schlimmer machen. Und oder habe ich eine Problematik, wo vielleicht Medikamente, die gezielt gegen bestimmte Symptome auch eingesetzt werden, mir helfen können, damit ich vielleicht je nach Schweregrad der Erkrankung dem Betroffenen vielleicht sogar durch die Medikamente vorrangig helfe. Nicht für jeden Menschen ist auch Therapie das Passende. Mit dem Wissen, eigentlich ist es eine Traumafolgeerkrankung. Und oder hilft es mir überhaupt dann auch therapeutisch tätig zu werden? Was man wirklich sagen kann, ist Beruhigungsmittel, Benzodiazepine, Valium, Tavor, was sehr viele Menschen nehmen, auch heute noch, die verhindern eigentlich immer die Verarbeitung von traumatischen Erfahrungen. Und das, was man früher oft gesagt hat, nach solchen Akutereignissen, dann nimm dir mal 2-3 Tage so ein Medikament, damit du erstmal schläfst, oder trink dir mal ein, damit du erstmal runterkommst. Das ist aus traumatherapeutischer Sicht wirklich schädlich. Mhm. Und solche Medikamente gibt man heute in der Regel auch nur noch, wenn jemand in so einer schweren Krise ist, dass es vielleicht um Selbstmordgefährdung oder Ähnliches geht. Ne? Dann haben die natürlich ihre Berechtigung. Aber nicht im Sinne von Selbstmedikation, und dann wird es schon besser.
Kann ich dann auch selbst irgendwas tun?
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, Wissen ist ganz wichtig. Okay. Also ich finde auch ganz pragmatisch, wenn ich einen Dorn im Fuß habe und weiß es nicht, werde ich nicht weit kommen. Wenn ich weiß, der ist da, dann ist es auch nicht immer schön, wenn der vielleicht erst herausoperiert werden muss, aber dann bin ich wieder handlungsfähig. Das heißt, Wissen ist schon wichtig. Wir haben das früher bei den Traumaambulanzen, als die in NRW eingeführt wurden, also Erstanlaufstellen für Opfer von Gewalterfahrungen, psychische Anlaufstellen. Da war erst so die Frage, wenn man die Menschen aufklärt in Erstgesprächen, vielleicht sehr schnell nach Ereignissen, bringt man sie dann erst auf die Idee, eine Traumafolgeerkrankung zu entwickeln. Das hat sich aber nicht gezeigt, sondern die Menschen profitieren wirklich sehr davon, wenn sie verstehen, was mit ihnen los ist. Das Zweite ist, wirklich dem Gehirn ganz viel positiven Input geben. Wenn ich eine belastende oder traumatische Erfahrung gerade gemacht habe, dann hilft es jetzt nicht gerade, sich wirklich Krimis anzugucken, sich in irgendwelchen Dystopien zu bewegen, sondern dann ist es schon wichtig, dem Gehirn so viel positiven Input wie möglich zu geben und die eigene Handlungsfähigkeit zu verbessern. Selbstwirksamkeit, auch für den Körper etwas zu machen. Und was manchmal auch ganz gut hilft, weil unser Riechsystem sehr eng mit den Gefühlen verbunden ist, da gibt es eine direkte Verbindung, zum Beispiel sich ganz bewusst einen guten Duft zu suchen, der nur mit positiven Erfahrungen gekoppelt wird. Das ist sozusagen eine positive Rückkopplung dann. Man gibt dem Gehirn über diesen Geruch einen positiven Input, und es werden tatsächlich auch dann andere Hormone ausgeschüttet als durch die belastenden Erfahrungen. Also sozusagen immer wie in einer Waage, wo gerade sehr viel in der belastenden Waagschale ist, zu gucken, was kann ich in die andere Waagschale werfen. Was oft doch auch wichtig ist, ist, sich nicht zurückzuziehen, sondern schon zu gucken, dass man sich mit Menschen verbindet, die hilfreich sind. So, und das kann, wenn man sehr isoliert lebt, tatsächlich dann auch das Helfersystem sein, dass man versucht, irgendwie in einen Kontakt zu kommen, damit man nicht quasi in dieser Parallelwelt hängen bleibt, sondern es schafft, in die heutige Realität ein Stück weit zu kommen.
Ja, das mit dem Geruch ist ja ein ganz guter Gedanke. Mhm. Oder mal bietet natürlich aber auch die Gefahr, wenn man sagt, okay, was verbindest du mit was Gutem, dass das auch wieder eine Sucht auslöst, oder dass ich sage, auch besonders gut riecht für mich ein Whisky oder was auch immer. Also dass man sich, so habe ich das zumindest die Tendenz verstanden, suche dir etwas, was positiv besetzt ist. Ob es nun ein Gedanke, eine Sportart, ein Geruch ist, das kann ja wahrscheinlich variieren.
Ja, das mit dem Whisky ist tatsächlich eine spannende Sache. Man würde schon gucken, das würde ich nicht durchgehen lassen als guten Geruch.
Ja, okay. Ich wollte nur sagen, das bietet natürlich auch, gerade dass man, wenn ich jetzt daran denke, okay, was wäre jetzt für mich positiv besetzt, dass ich vielleicht dann auch in eine Parallelwelt abdrifte, genau, in der alles super toll ist, die mir eigentlich aber in der Summe dann gefährlich wird.
Also ja, das ist eine spannende Idee, die Sie gerade haben. Ja. Bei dem Whisky bin ich innerlich angesprungen, weil ich gedacht habe, da muss jemand ja schon stabil sein, damit dieser Gedanke, einen Whisky vor sich zu haben, bei einem Gedanken bleibt. Dann ist es gut. Also weil dann hat man ja nicht die negativen Auswirkungen, weil man den Whisky nicht trinkt. Mhm. Es führt aber doch häufig dazu, dass es irgendwie dann doch dann zu einem konkreten Konsum auch kommt. Darum wäre ich da etwas strenger. Bei dem anderen ist es schon so, eigentlich können wir gar nicht genug positive Energie haben. So, wenn das natürlich eine Flucht ist vor der Wirklichkeit, das heißt, ich habe jetzt eigentlich einen wichtigen Termin, der für mich beruflich wichtig ist, zum Beispiel, und stattdessen setze ich mich zu Hause hin und stelle mir einen sicheren Ort vor, das ist zum Beispiel eine Übung, die wir gern machen, an dem alles schön ist, wo keine Anforderungen an mich gestellt werden, wo alle nur nett sind, wo die Sonne immer scheint und ich nehme den Termin nicht wahr, dann wäre es ein missverstandener positiver Gedanke, weil der mich quasi wieder in eine, wie Sie sagen, andere Parallelwelt bringen würde. Wir würden aber gucken, diese Realität ist wichtig. Also es ist wirklich auch wichtig, sich mit der eigenen Lebenssituation auseinanderzusetzen. Und das heißt nicht, sich in eine Traumwelt auf Dauer zu flüchten, ganz und gar nicht, sondern der Termin steht an. Ich bin aber schon so aufgeregt, dass ich so eine Angst habe, dass ich vielleicht im Vorstellungsgespräch mich so schlecht darstelle, dass ich die Stelle gar nicht bekomme, obwohl ich sie möchte. Und dann würde eine Übung, sich vorher sozusagen einen sicheren Ort vorzustellen und vielleicht, so machen wir das häufig, zu gucken, welche früheren verletzten Seiten in mir, also wo ich vielleicht ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, wie kann ich quasi die symbolisch in mir an einen sicheren Ort bringen, damit ich als erwachsener Mensch vielleicht auch eher dann doch in einem Funktionsmodus in das Gespräch gehe. Was Sie ansprechen, ist aber wirklich auch wichtig. Wir müssen uns auch überlegen, traumatische Erfahrungen sind keine Krankheit. Sie können uns aber massiv im Leben einschränken. Sie sind aber auch keine Entschuldigung dafür, das Leben sozusagen nicht mehr anzugehen. Und das ist tatsächlich immer auch so ein Abwägen in uns. Wenn wir, ich sag mal, immer schon unglücklich auf unserer Arbeitsstelle waren und eigentlich immer schon unglücklich waren, wenn wir arbeiten mussten. Und dann gibt es vielleicht auf dem Weg zur Arbeit einen Verkehrsunfall. Und es ist ein potenziell traumatisches Ereignis. Es führt aber vielleicht dazu, dass wir dieses Unglücklichsein am Arbeitsplatz plötzlich bewusst, aber oftmals unbewusst nutzen, nicht mehr dorthin zu müssen, weil wir jetzt ja eine Traumafolgesymptomatik entwickelt haben. Dann werden Sie über Therapie nicht weiterkommen, wenn Sie sich zu sehr auf das Trauma konzentrieren, sondern dann wird es wichtig sein zu gucken, ja, das war eine traumatische Erfahrung, aber welche Faktoren verhindern es vielleicht auch, dass Sie quasi diese integrieren können in Ihr Leben und wirklich in Ihr Leben gehen können. Und das haben wir leider gar nicht so selten, dass dann Menschen, gerade wenn sie vielleicht in ihrem Leben wirklich schon in Kindheit und Jugend immer zu kurz gekommen sind und sich vielleicht sehr viel verausgabt haben und dann plötzlich merken, sie können nicht mehr, haben Ereignisse und dann vielleicht aber zum Beispiel der Rentenwunsch ganz oben steht, dann werden sie in der Therapie, solange das nicht bewusst ist und auch aus meiner Sicht ein Stück veränderbar ist, werden sie in der Therapie bei der Symptomreduktion vielleicht gar nicht weiterkommen. Weil sich die Betroffenen zwar anstrengen, eine Seite will, aber diese unbewussten Wünsche, vielleicht auch Wiedergutmachungswünsche oder Wünsche, dass endlich mal die Umgebung wirklich gut ist, die sind dann so groß, dass die quasi ständig einem selber das Beinchen stellen. Und wir versuchen das dann bewusst zu machen, damit man zu erwachsenen Entscheidungen kommt und nicht durch die Vergangenheit getriggert quasi sein Leben heute auf diese Art und Weise, manchmal auch gegen die Wand fährt.
Ich wollte den guten Gedanken mit dem positiven Geruch jetzt nicht in eine negative Richtung bringen. Sorry, wenn ich da das in die falsche Bahn gelenkt habe.
Na, ich glaube, das ist ja total wichtig. Ja. Ne? Wir arbeiten immer mit dem, was in den Menschen Menschen ist. Und es gibt zum Beispiel, ich habe das in der Traumaambulanzarbeit, die ich damals in Essen noch gemacht habe, erlebt, dass dann jemand nach schrecklichen Ereignissen, akuten Ereignissen vor mir saß und sagte, gut, dann werde ich heute Abend einen Horrorfilm gucken, dann geht's mir besser.
Okay.
Und für mich wäre das undenkbar.
Ja.
Und dann habe ich natürlich auch ein Stück erklärt, ist es wirklich so? Und der Betroffene sagte, ja. Und dann würde ich aber den Betroffenen beim Wort nehmen. Also wenn dann dieser Mensch beim nächsten Mal kommt und mir sagt, ja, der Horrorfilm hat geholfen, aber anschließend habe ich jetzt doch wieder eine Flasche Wein gekippt, dann würde ich sagen, stopp, ich glaube, da haben wir ein Problem.
Ja.
Wenn aber der Betroffene sagt, der Horrorfilm hat mir geholfen, irgendwie in mir nochmal was gerade zu rücken, weil ich konnte den Schrecken nach außen geben und irgendwie hat es mich entlastet, dann ist es auch gut. Also es ist nicht so, dass ich weiß, was für die Betroffenen gut ist, aber ich nehme sie ernst und gucke mit ihnen auch dahin, wo sie sich selber vielleicht etwas vormachen.
Wie lange dauert denn die Therapie? Wie lange treffen wir uns denn zum Reden und haben wir am Ende auch einen Erfolg? Also ist das Ganze heilbar?
Ja, also PTBS ist sicherlich heilbar. Aber es kommt natürlich darauf an, was für eine Form von PTBS, was für eine Form von Traumafolgeerkrankung habe. Also heilbar, ja. Also es sind keine unheilbaren Krankheiten. Das ist wichtig. Es ist natürlich sehr viel leichter heilbar, wenn ich eine umschriebene, zum Beispiel PTBS habe, bei, wie Sie sagten, einem Verkehrsunfall.
Mhm.
Und da ist es so, dass manchmal, gerade wenn es relativ frisch noch ist, manchmal schon die Selbstheilungskräfte ausreichen.
Die Resilienz.
Ja, genau. Und dass Betroffene vielleicht am Anfang sogar einige Tage heftige Symptome haben, die dann aber abflachen. Das heißt, man würde schon auch ein Stück weit abwarten, nach Akutereignissen in der Regel so 4 Wochen, dass man guckt, meistens schwankt es dann, aber die Tendenz sollte sein, dass es sich wieder normalisiert. Das heißt, ohne irgendeine Intervention. Manchmal hilft es, etwas zu erklären oder vielleicht so eine Übung vorzuschlagen oder dass jemand vielleicht auf bestimmte Ressourcen nochmal anders achtet. Dann ist es vielleicht ein Gespräch oder 2, 3 Gespräche. Manchmal merkt man dann bei diesen Akutereignissen, dass jemand doch wie feststeckt. Dann gibt es bestimmte sogenannte traumakonfrontative Methoden aus der Verhaltenstherapie zum Beispiel. Es gibt so eine narrative Gesprächstherapie, aber auch EMDR. Das ist so eine spezielle Form, wo man quasi mit Augenbewegung, die man parallel macht, nochmal in die traumatische Situation gedanklich und emotional geht und quasi die Betroffenen dort reinschickt, aber in der Therapiesituation. Man sitzt sich gegenüber.
Mhm.
Aber die Betroffenen erleben das noch einmal. Da reicht manchmal eine Sitzung, manchmal braucht man mehrere Sitzungen. Das gilt aber alles für in der Regel sehr umschriebene Traumaerfahrungen. Das ist mir ganz wichtig. Und dann kann so eine Symptomatik auch sehr schnell aufgelöst werden. Was wir sehr viel häufiger erleben, ist, dass sich eine Traumaerfahrung auf vielleicht traumatische Vorerfahrungen oder belastende Lebensgeschichten setzen. Dann wird es schon viel schwieriger in der Regel, weil vieles ausgelöst wird. Und dann hilft oft so nochmal zu gucken, was gehört ins Hier und Jetzt, was gehört in die Vergangenheit.
Also weil da zu viele Sachen dann sind, die sie aufgereiht haben.
Sozusagen. Ja, dann waren es vielleicht Gewalterfahrungen, die früher eine Rolle gespielt haben. Wenn ich darf, noch ein Ereignis, junge Frau, die über eine berufliche Bedrohungssituation in die Klinik kam, weil sie sich da wenig unterstützt gefühlt hatte, auch wenig unterstützt wurde und eher eine Angstsymptomatik entwickelt hat, in der Kindheit jahrelanger sexueller Missbrauch im familiären Kontext, was sie aber für sich ganz gut verpackt hat, hat sie gesagt. Und dann hat sich ein Mensch in ihrem nahen Umfeld suizidiert. Und das war sozusagen, da ging gar nichts mehr. Die kam dann in die Behandlung und eigentlich hat sie relativ schnell dann Zusammenhänge erkennen können, jetzige Hilflosigkeit, was hat das mit früher zu tun. Und was aber auffiel, war, dass so eine bestimmte Angstsymptomatik, nämlich sich körperlich irgendwie zu belasten, und war eine junge, fitte Frau, dass die sehr im Vordergrund stand und auch bei ihrer beruflichen Tätigkeit eine große Rolle spielte. Und dann kam heraus, die hatte eine Herzoperation und die hatte sie gut überstanden und hat darüber aber nie gesprochen. Und dann war klar, dass das eigentlich das Belastendste war, diese Herzproblematik. Und sie hat die aber immer zur Seite geschoben. Und Die hat man sich dann angeguckt und da war dann klar, da gab es so eine ganz spezielle Situation im Verlauf dieser Erkrankung, wo sie halt auch operiert werden musste. Und sie steckte da quasi noch in einem alten Erleben fest. Und das war sozusagen mit beeinflusst durch früher. Und als das dann nochmal anders angeguckt wurde und sie sogar nochmal mit dem Operateur, der sich gedacht hat, was will, die ist doch alles gut gelaufen. Und sie hat da mit ihm nochmal gesprochen, weil es war so eine besondere Situation, die aber halt mit den frühen Erfahrungen einen gemeinsamen Nenner hatte. Und als sie das Gespräch hatte, hat sich die Symptomatik aufgelöst. So. Und so merkt man, wie das oft ineinander greift. Wir haben aber auch natürlich Menschen, gerade wenn sie in früher Kindheit schon solche Erfahrungen gemacht haben. Und das fängt ja oft sehr, sehr früh an und geht manchmal auch Generationen zurück. Das heißt, dass schon vor Generationen traumatische Erfahrungen hatten. Dann ist es so, dass das manchmal ein sehr, sehr mühsamer Weg ist, weil die Betroffenen überhaupt erst mal lernen müssen, wie kann ich quasi wie kann ich mir selber deutlich machen, was heute anders ist. Und dann hängt es auch sehr davon ab, ist es heute wirklich anders? Oder besteht noch Kontakt zu schädigenden Menschen? Mhm. Ist jemand vielleicht noch in einer gewaltvollen Beziehung? Und dann hat das alles Vorrang, dass das verändert wird. Und von daher können Behandlungen reichen von tatsächlich, man macht ein Gespräch und die Betroffenen verstehen was. Und die Symptomatik rückelt sich ein bis zu ganz umschriebene, ich sag mal, psychische Operation durch eine traumakonfrontative Methode, bis hin zu längeren Gesprächen, vielleicht eine ambulante Therapie, 25, 50 Gespräche, vielleicht auch eine stationäre oder tagesklinische Behandlung. Aber es können auch jahrelange Verläufe sein und manchmal ist es wie in der Körpermedizin, ist es wie so eine palliative Begleitung. Das heißt, man weiß, man wird es nicht heilen können, aber man hilft vielleicht Betroffenen, wenn sie sehr stark in vielleicht Selbstmordgedanken rutschen oder in so autodestruktive oder schwere Depressionen. Man hilft ihnen quasi im Leben, eine doch etwas andere Lebensqualität zu bekommen. Also die Spannbreite ist einfach sehr, sehr breit.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie frühzeitig man kommt. Wenn sich schon viel aufgestaut hat, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, das Ganze abzuarbeiten, als wenn man rechtzeitig oder so früh wie möglich kommt.
Ja, ist auch eine spannende Frage.
Okay, also ich höre schon, ist doch nicht so einfach.
Ja, doch, ich würde das schon unterstützen, ne, weil ich glaube nicht, dass man nach jedem Ereignis sofort professionelle Hilfe braucht. Das wäre
aber ein bisschen natürliche Zeit noch abwarten.
Genau, nur ich glaube, dass es schon genauso ist, wie Sie sagen, wenn sich Erkrankungen chronifizieren, wird es immer schwieriger. Und das ist leider das, was wir oft erleben, dass halt doch sich Krankheiten über mehrere Jahre, auch gerade in dem Bereich, chronifizieren, bis dann Betroffene überhaupt erstmal in adäquate Erstbehandlung kommen. Und dann ist natürlich ganz viel auch im Gesamtkontext schon schwierig geworden. Von daher teile ich das. Nur, dass jetzt nicht so ein, das habe ich oft in der Traumaambulanz erlebt, dass dann Betroffene sagten, also eigentlich hatte ich das Gefühl, ich muss gar nicht kommen. Aber alle um mich herum haben gesagt, du musst das. Und ich dachte, ich will ja nichts falsch machen. So ist es nicht, dass man kann schon auch auf das eigene hören. Manchmal ist es aber auch so, dass man schon gucken muss, wie spiegeln mich denn andere wieder. Also wo ich vielleicht denke, ist doch alles gut, aber andere sagen, du hast dich total verändert. Du bist völlig reizbar geworden, so kenne ich dich nicht. Oder du funktionierst nur noch. Ich merke, du kannst gar keinen Punkt mehr machen. Wenn du so weitermachst, dann geht's wirklich nicht gut. Und das ist dann, wo die Fremdwahrnehmung vielleicht mehr mitkriegt als ich selber in dem Moment.
Zum Abschluss wollte ich noch darauf nochmal hinaus. Also auf welche Symptome sollte man bei sich selbst vielleicht achten, um hellhörig zu werden und zu sagen, ich glaube, ich sollte mir mal Hilfe suchen?
Also ich glaube, was schon so ist, wenn ich merke, dass ich in meinem Alltag das, was vielleicht vorher gut ging, nicht mehr, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn ich in Beziehungen merke, dass was eigentlich sonst gut lief, dass ich darauf keinen Zugriff mehr habe. Wenn mir andere zurückmelden, mit dir stimmt was nicht und es sind Menschen, denen ich prinzipiell vertrauen kann, wo ich weiß, die wollen mir was Gutes. Wenn ich körperliche Symptome habe, über die ich immer wieder hinweggehe, wenn ich plötzlich Süchte entwickle, also wenn ich anfange, mir zunehmend zu schaden. Vielleicht auch nichts mehr zu essen, wenn ich anfange, wirklich stark zu rauchen, sowas. Wenn ich natürlich immer wieder auch Filme habe, also die klassischen Symptome, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass ich einmal Stopp mache und mir professionelle Hilfe hole, um mich wenigstens beraten zu lassen, damit ich weiß, dass da jemand mit drauf guckt. Und dann kann es ja sein, dass sich das auch von alleine wieder gibt. Aber es kann auch sein, dass ich da eine andere Unterstützung brauche.
Und dann trifft man sie persönlich.
Ja, wir haben tatsächlich keine Ambulanz. Das heißt, noch würde man mich da nicht treffen. Okay, ja. Wir machen Klinikbehandlung. Aber es gibt ja viele Menschen, die sich diesem Thema verschrieben haben. Und dann ist es, glaube ich, wenn man jetzt wirklich auch umschrieben, Traumaambulanz, die in der psychiatrischen Klinik in Bethel, das ist eine Ambulanz, angesiedelt ist, dann gibt es schon, es gibt viel wirklich adäquate Hilfe, die man aufsuchen kann.
Entsprechende Links findet ihr in den Shownotes in der Beschreibung zur Folge. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr ausführlich, sehr viele Beispiele durchgegangen, finde ich aber auch gut. Vielleicht hat sich der ein oder andere ja in einer Situation dann wiedergefunden.
Danke für die Einladung.
Sehr gern.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.